Willkommen zu Schleift, einem Eishockey-Podcast von der Schweiz. Neben mir wie immer der Dino Kessler. Mein Name ist Raffi Walser. Willkommen im Studio. Und willkommen im Studio auch Thierry Paterlini. Es ist das erste Mal, wo wir einen National League-Trainer bei uns begrüssen dürfen. Thierry, das erste Mal zum Einstieg, sie ist Nazi-Pause, mal ein bisschen runterfahren, Batterien wieder laden. Wie hast du das gemacht die letzte Woche und jetzt auch diese Woche, wo ist vielleicht noch Pause jetzt am Anfang gewesen, aber jetzt wieder voll im Business drin?
Ja, also zuerst mal danke für die Einladung. Es war Nazi-Pause. Heute ist es schon wieder weitergegangen. Der Dario Rohrbach, der in der Nazi war, habe ich schon wieder gesehen, morgen im Stadion bei uns. Wir haben aber die letzte Woche schon ein bisschen ausschnaufen, nachdem wir ja vor der Nazi-Pause sehr ein gedrängtes Programm hatten, haben wir ein paar Tage Pause gemacht, mental und physisch.
Ich würde vielleicht auch noch sagen, wenn wir aufnehmen, jeweils, es ist Dienstag, der 11. Februar, wo wir aufnehmen, weil das vielleicht auch noch später gelöst wird. Was bist du für ein Typ Trainer? Sagst du den Spieler, hey, einfach mal 2-3 Tage weg von der Eishalle, gar nichts mit Eishockey, dass er den Kopf wirklich lüften könnt? Oder wie tust du das handhaben? Gibst du überhaupt etwas vor oder sollen sie wirklich einfach machen, was sie wollen?
Es kommt ein bisschen auf die Situation drauf an. Jetzt sind wir relativ fortgeschritten in der Saison rein. Wie ich vorhin gesagt habe, haben wir es sehr streng gehabt voran. Wir haben eine längere Pause als Teams, die heute Abend schon spielen. Darum haben wir den Luxus gehabt, dass wir ein bisschen länger freigeben können. Und dann kommt es darauf an, was der Sinn soll sein von dieser Pause. Geht es nur darum, physisch ein bisschen runterzufahren. Und wenn wir auch mental wieder ein bisschen frischer sind nachher, dann macht es schon Sinn, dass man mal 4-5 Tage den Jungs komplett Pause gibt, damit sie auch mal irgendwie mit der Familie wegfahren können. Vielleicht mal ein bisschen die Berge, die Sonne geniessen und mal ein bisschen abschalten. Weil jetzt, wenn es dann wieder weitergeht, dann ist das Programm bis die Saison vorbei ist.
Muss man da in diesen Pause auch immer noch ein bisschen Hinweis geben, was man soll machen als Spieler und was nicht? Nein, das habe ich jetzt gar nicht wollen. Aber ja, wenn der den gerade aufschnappt und ihr habt ja ein paar Finnen im Team, nicht, jetzt, dass das alltäglich wäre oder so, aber wenn so etwas passiert ist in der letzten Nazi-Pause, muss man da als Trainer irgendetwas sagen oder ist das selbstverständlich, dass die Leute wissen, dass man so einen Blödsinn nicht wiederholen sollte? Fall Alto, also, man wissen, es ist verwünscht worden mit hängenbleibender Dopingkontrolle, hat dann Zucker, hat irgendwelche Partydrogen konsumiert, nur um das nochmal schnell zu erzählen.
Also das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Also wir haben ja mittlerweile die Möglichkeit, über das Telefon, über die App, die es gibt, kann man ihnen individuelle Programme zuspielen, den Spieler. Ich bin aber, oder bewusst habe ich sie nicht penetrieren mit irgendwelchen Informationen. Wenn du mal 4-5 Tage Pause hättest, dann willst du nicht von deinem Trainer noch nach 3 Tagen eine Message bekommen und sagen, jetzt willst du vielleicht mal eine Stunde aufs Velo, dann soll er einfach mal Ruhe haben. Wir haben ein kleines Dorf, die Spieler, die dort bleiben, die kommen meistens dann nach 3 Tagen gleich mal schnell ins Stadion, irgendwie den Campus benutzen und sich ein bisschen bewegen, weil es ihnen zu langweilig wird zu Hause oder weil sie einfach mal wollen, ein bisschen den Kopf lüften von den eigenen vier Wänden. Und dementsprechend habe ich da eigentlich keine Hinweise gegeben, sie haben können machen, was sie haben wollen und sie sollen auch mal den Luxus haben, irgendwie sich frei zu bewegen am Wochenende irgendwo in einer Stadt, das steht ihnen zu. Natürlich im Rahmen, was ich gehört, das ist
klar. Ja, aber wie gesagt, das denkt mir, ist mehr darum gegangen. Also zum Beispiel, jetzt ist die Zeit, man kann Skifahren, zum Beispiel, muss man das noch sagen heute? Oder ist das weniger
aktuell? Da hat uns Manuel Neuer gelernt, dass man es nicht machen sollte, oder?
Wer der Manuel?
Der Neuer, der sich verletzt hat, Bayern-Goalie, und dann für ein Jahr ausgefallen ist. Also es gibt genug schlechte Beispiele.
Er ist natürlich saublöd, also... Ich weiss selber, ich habe zu Davos gespielt und wir haben so ein Gentleman's Agreement mit dem Arno, das hat dann geheißen, okay, wenn mal schönes Wetter ist, könnt ihr ein bisschen raufgehen und benehmt euch anständig. Haben wir natürlich nie gemacht, oder? es ist zum Glück nie etwas passiert und dementsprechend ist es auch kein Thema gewesen. Aber wenn sich jetzt ein Goalie verletzt oder ein Spieler verletzt und er steht der Mannschaft nicht zur Verfügung für die wichtigsten Spiele, das ist ja die ganze tragische Geschichte dahinter. Nicht einmal, dass der eine fehlt, aber dass er auf der Mannschaft nicht zur Verfügung steht. Und das kannst du einfach nicht bringen und das geht nicht. Und ich glaube, das wissen die Athleten mittlerweile, dass sie das nicht machen können.
Jetzt haben wir viel über die Spieler geredet. aber gar nicht eigentlich über dich, was du gemacht hast. Bist du eigentlich weggegangen letzte Woche oder wie hast du die Pause verbracht?
Ja, ich habe jetzt in dieser Pause leider nicht den Luxus gehabt, um wegfahren zu können, aber im November haben wir auch dort ein paar Tage Zeit gehabt und ich bin dann dort mit der Frau ein bisschen auf Spanien runter und dort ein paar Tage die Sonne genossen. Und das tut dann mal gut, wenn man mal ein bisschen wegkommt. Ich darf aber zum Glück Skifahren und habe das jetzt aber nicht wahrgenommen. Das kommt dann vielleicht noch.
Du hast vorher auch schon Personalia angesprochen, den Dario Rohrbach, der ja dann im Emmental in Langnau hat für sein Nazi-Debüt gegeben. Bist du vor Ort gewesen, um dir das live anzuschauen? Oder hast du gesagt, nein, das brauche ich nicht noch live, ich bin genug in diesem Stadion?
Ja, ich bin genug im Stadion, aber wenn wir schon mal ein Länderspiel haben, dann würde ich schon gerne dabei sein. Der Fischi war ja mit seinem Team bei uns in der Garderobe gewesen. Nach dem Match immer noch schnell Hoi sagen. Mein Sohn ist mitgekommen und das hat mega Spass gemacht, einmal total entspannt einen Match zuzuschauen bei uns.
Bist entspannt trotzdem, dass einer der besten Spieler auf dem Eis war und irgendwie vielleicht etwas passieren oder? Ja, also ich hätte ein bisschen Angst, wenn ich jetzt Trainer wäre und einer meiner Besten hat jetzt noch die 3 Spiele, vielleicht verletzt er sich noch, es ist 6 Spiele vor Ende Regular Season. Aber überwiegend Freude, dass er in den Nazi-Trikot auflaufen kann.
Also ich war total entspannt. Ich glaube, was du jetzt ansprichst, ist generell ein Thema, wo man sich muss überlegen, ob die Spiele im Februar kurz vor den Playoffs in diesem Rahmen noch Sinn machen.
Danke,
ich mag mich auch als Spieler noch erinnern, Dino, du vielleicht auch. Du weißt, du willst nicht unbedingt dir noch irgendeine blöde Verletzung einfahren, weil 2 Wochen später geht es dann in die Playoffs. Und das macht das Ganze, das bringt das Ganze schon ein bisschen in einen speziellen Kontext rein. Aber ich habe nicht Angst gehabt, dass sich der Dario könnte verletzen. Ich habe auch nie das gedacht. Es hat mich extrem gefreut, dass er das Debüt geben konnte. In Langnau, er hat das auch super gemacht. Er hat das einzige Goal geschossen für die Schweizer.
Ja.
Leider hat es dann nicht zum Sieg gelangt, aber unser anderer Spieler von Langnau, der Männerlein, hat auch das Goal geschossen im Penaltyschiessen. Insofern ist es für die Zuschauer in Langnau ein sehr gelungener Abend gewesen.
Das ist ein bisschen Volksfest-Atmosphäre gehabt. Also, was dafür spricht, dass man regelmässig dieses Länderspiel in Langnau veranstalten. Natürlich muss man einen Turnus haben, dass man alle Regionen ein bisschen berücksichtigt, logisch. Aber ich finde, dort, wo man merkt, die Leute sprechen darauf an und es ist ein Erfolg, da sollte man wieder her, finde ich. Also, das macht einfach auch gute Fälle. Wir haben auch schon Länderspiele gehabt. Nicht unbedingt nur im Februar, auch schon im November, wo man halbleere Hallen hatte. Und das dunkelt mir dann einmal schade. Vielleicht wegen dem Februartermin, ja, das ist Problematik, die kennen wir alle, kurz vor den Playoffs. Es ist ein internationaler Termin. Die Schweiz hat gesagt, sie macht gern mit bei dieser Euro-Hockey-Tour, wo man kann gegen Schweden, Finnen und Tschechen spielen kann. Was ja eigentlich gut ist. Nur, also das kann den anderen Nationen ja auch nicht in den Kram passen, dass man muss im Februar kurz vor den Playoffs Meisterschaft unterbrechen und Spieler muss man abgeben. Klar, man kann immer sagen, die können sich auch im Training verletzen eigentlich. Das ist auch möglich. Dann dürftest du sie gar nicht mehr auf die Eis lassen. Aber es ist dann gleich nicht das Gleiche, weil wenn sie sich bei dir im Training verletzen, bist du zwar auch nicht froh, aber es ist etwas anderes. Aber siehst du dir die Möglichkeit, um den Termin loswerden in einer kurzen Frist? Das ist ja auch von der Planung her schwierig, nehme ich an. Oder?
Ja, ich bin da zu wenig integriert in dieser Planung oder in diesen Gesprächen wo der Verband muss mit dem internationalen Verband führen, über die Tage, die ja da frei bleiben müssen, in allen Ligen. Ich weiss nicht, was da angedenkt ist für die Zukunft und die Thematik oder die Problematik gibt es ja schon länger. Es ist ein bisschen ungünstig. Es kommt dann noch dazu her, dass wir Transferschluss haben am 15. Februar. Also wenn sich dann einer von den Ausländern verletzt, dann kommst du dann echt in Zeitnot nochmal irgendeinen Ersatz zu finden dafür.
Ja.
Es sind verschiedene Punkte, wo ungünstig sind für die internationalen Spiele im Februar.
Ja, also du hast es angesprochen mit den Stadien. Ich habe mir eigentlich geschworen, nie mehr so ein Testspiel schauen gehen. Ich war in Kloten und in Zürich und es war wirklich eine trostlose Stimmung. Aber auf Langnau würde ich es also gehen, wenn ich das gesehen habe. Das habe ich wirklich sehr cool gefunden. Was ich mich gefragt habe, alle sagen, ja, das bringt diesen Spielern etwas, dass man international die 3 Spiele machen kann. Das bringt einem vorwärts, man spielt gegen bessere Gegner. Was hast du das Gefühl, ist das wirklich so? Bringt das deine Spieler jetzt, bringt das Dario Rohrbach wirklich weiter? Ich habe das Gefühl, du hast in der Schweizer Liga einfach schon so gute Gegner, so gute Mitspieler, auch das bringt dich schon weiter. Und dann ja, bringen die Spiele wirklich so viel.
Also, ich habe auch schon Länderspiele gesehen, wie du vorhin beschrieben hast, wo Katastrophen sind von der Atmosphäre her. Und in Langnau hat es gekocht und das zeigt ein bisschen das Feuer, das wir wieder entfacht haben bei uns im Dorf. Die Leute haben den Plausch und sie unterstützen so unseren Sport, was fantastisch ist. Ob die Spiele etwas bringen? Ja, die bringen etwas. Ich habe heute Morgen mit dem Dario geredet. Und für ihn war es eine Riesenerfahrung. Es ist eine Art ein Chip-Tuning für ihn. Oder er hat jetzt alles mal auf höherem Tempo machen können. Er war da dabei gegen Schweden, Finnen, Tschechen können spielen. Überall ein bisschen weniger Zeit, ein bisschen schwerere Gegner. Es geht alles ein bisschen schneller. Das hat ihm etwas gebracht. Bringt es am Türkauf etwas? Vielleicht weniger. Es kommt doch wieder darauf an, was für eine Art von Spieler dort kann mitgehen. Und ich glaube, das macht der Fischi auch ganz clever, dass er versucht, jetzt gegen den Februar raus vielleicht ein bisschen mit einem anderen Team zu gehen, mit einem anderen Gesicht, als vielleicht im Zusammenzug im November oder im Dezember.
Gleichzeitig müssen sie ja Verträge erfüllen, die sie haben mit dem internationalen Verband in Zusammenarbeit, eben mit den von dir angesprochenen Tschechen, Schweden, Finnen. Das heisst, sie müssen eigentlich immer die bestmögliche Mannschaft bringen, oder? Und da hat es, glaube ich, auch schon Kritik gegeben, oder sie haben einen Anlass geboten für Kritik, weil eben irgendjemand festgestellt hat, das ist nicht die beste Mannschaft, aber gut, die Tschechen sind wahnsinnig gut gewesen am Sonntag, für die es gesehen haben. Also Rhythmus, Intensität, verrückt, haben aber auch viele Ausfälle gehabt. Also auch die korrigieren nachher irgendwie nach unten. Das muss ja wohl auch möglich sein, dass man eben genau jüngere Spieler, die aber ein gewisses Niveau haben, wie jetzt der Dario Rohrbach, die dann dürfen mitgehen. Also nur die beste Mannschaft aufbieten, dann wird es dann wahrscheinlich schwierig im Februartermin, wenn dann alle irgendwelche Einwände haben. Also das muss man schon berücksichtigen, oder? Also eben bei euch, ihr seid historisch gesehen wahrscheinlich nicht immer gesegnet mit den Haufen Nazi-Spieler. Logischerweise, das bringt das System mit sich. Aber wenn ihr mal einen habt, das macht euch auch stolz, oder?
Ja, extrem. Also extrem. Das erfüllt mich als Coach, dass wir endlich mal einen selber produziert haben, der jetzt wirklich einmal das verdient hat, zum Mitgehen. Du hast vorhin gesagt, die beste Mannschaft aufzubringen, das ist natürlich relativ, oder? Ja. Ist klar, kannst nicht dreimal den gleichen Zusammenzug die Beste bringen und dann spielt dann am Spengler Cup. Das geht ja dann irgendwie nicht. Und dann noch Champions Hockey League. Also irgendwann ist dann mal genug für jeden Athlet. Also, das muss man ein bisschen smart interpretieren. Und ich glaube, das haben wir gar nicht so schlecht gemacht. Und es ist wirklich ein bisschen Pech gewesen, der eine oder andere noch kurzfristig müssen absagen. Aber das ist dann halt immer so im Februar. Ich finde dann jeder noch ein kleines Bobböli, wo er dann halt nicht kann oder nicht muss gehen. Und das ist aber dann gleichzeitig dann die Chance für andere, die können da profitieren. Und du hast gesagt, die Tschechen haben einen extrem soliden Match gespielt am Sonntag und wenn du gegen so ein Team kannst antreten und dich mal messen mit denen, das ist ein guter Erfahrungswert.
Du hast gesagt, du bist stolz auf den Dario Rohrbach. Also das darfst du durchaus auch auf dich ummünzen, weil im Interview hat er gesagt, dass du ihm das Vertrauen gegeben und ihn vor allem auch extrem vorwärts gebracht hast. Ich glaube, seit er in Langnau ist, bist auch du in Langnau. Es haben jetzt die dritte Saison, wo er zusammen arbeitet, wenn ich mich nicht täusche. Was würdest du sagen, was ist dein Anteil oder vielleicht was hast du probiert, mit ihm anzuschauen, mit ihm zu arbeiten, dass es jetzt eben zum Nazi-Debüt gelangt hat? Es war eine stetige Steigerung, auch punktemässig, aber auch spielerisch.
Ja, ich glaube, wir haben ihm ein Zuhause gegeben. Er ist vorne von Ambry auf Aschua und eins hin und her. Und dann hat er mal ein Zuhause bekommen. Ein Nest, das ein bisschen zu ihm geschaut hat. Er hat schnell gemerkt, dass er viel Potenzial hat, aber das noch nicht konstant abrufen kann. Und wir haben am Anfang für ihn eine Rolle gehabt im vierten Block. Mit kein Powerplay. Dann ist es weitergegangen und sein Vertrauen ist stetig gewachsen und was er natürlich mit sich bringt, ist ein riesen Trainingseifer und das in Kombination mit seinem Skill und mit der Unterstützung von allen Coaches, die man kann, hat er sich einfach jeden Tag ein Millimeter verbessert und irgendwann ist der Moment gekommen, wo man die Linie mal umgestellt hat, dann hat er angefangen mit dem Besonnen spielen im ersten Block und hat ein Goal geschossen im Powerplay. Ist sehr mobil als Flanker im Powerplay. Und das hat ihn jetzt zu dem gemacht, was er ist, zum Kandidat für eine Nationalmannschaft zusammenzug durchs Jahr durch. Hoffentlich kann er noch mal ein bisschen schnuppern Ende Jahr, das werden wir dann sehen. Und das bringt ihn natürlich in einen Kreis hin, wo dann einfach irgendwann wieder einen Schritt weiter kann und vielleicht zu einem noch grösseren Club geht oder vielleicht zu einem Kandidat, der einmal eine WM kann spielen. Das wäre fantastisch.
Aber das finde ich eben eigentlich cool, dass er nochmal bei euch verlängert hat, oder? Weil sonst habe ich das Gefühl, ja, spielst du eine gute Saison, dann kommen gerade alle wie Geier, machen nach 10 Spielen ein super Angebot und dann gehen die Leute. Das finde ich eigentlich auch noch sympathisch von seiner Seite, dass er jetzt noch verlängert hat. Wie grossen Einfluss hast du dort gehabt? Bei so einer Verlängerungsgeschichte ist der Pascal Müller, Sportchef vor allem, aber auch, nimmst du auch enge Zusammenarbeit mit dir, dass du da am Tisch hockst, oder?
Also er hat natürlich auch dieses Jahr Möglichkeiten gehabt, zum weggehen. Die paar Spieler, die noch ein bisschen unterbezahlt sind, sage ich jetzt mal, die noch Potenzial zum Aufhören haben, die kennt man. Und da ist sicher der Dario einer davon gewesen. Wir haben ihm können ein Angebot machen, das ein bisschen kompetitiver ist, aber sicher nicht so wie andere Teams. Ich glaube, ihm ist schon bewusst gewesen, was er bei uns hat. Und er will jetzt noch mal ein Jahr weiterreifen. Die Möglichkeit hat er bei uns, dass er nachher noch grösser kann auf dem Markt rausgehen und dann will er sich dann, glaube ich, schon mal messen, was da möglich ist. Und das ist auch legitim.
Was auch auffällt, wenn wir über Transfer reden, ich habe irgendwie immer das Gefühl, so Clubs merken, wir nehmen den Podcast auf und dann müssen sie noch schnell eine Meldung rausgeben, dass sie wieder jemanden geholt haben oder mit jemandem verlängert haben. Bei euch ist es jetzt Hannes Björninen, der jetzt offiziell ist, das hat man ja schon länger gemunkelt gehabt. Es sind 6 Finnen unter Vertrag für nächste Saison. Wieso setzt ihr so auf die Finnenfront? Ist es wegen der Sauna, die ihr immer noch auf dem Dach habt, die ihr installiert habt? Geht es dann einfach so gut dort? Und ja, die findet einfach cool, im Emmental zu spielen. Oder wieso setzt man so stark wirklich nur jetzt auch nächste Saison auf die Finnen?
Also die Sauna ist nicht mehr auf dem Dach. Die ist jetzt mittlerweile in der Garderobe.
Ah gut, jetzt hat sie den Weg runtergeschafft.
Ist jetzt mittlerweile drinnen. Aber nein, also ich persönlich mag die Finnen extrem. Aber es könnten gut auch 2 Tschechen, 2 Finnen und 2 Schweden sein. Jetzt haben wir, ist nicht ein Zufall, aber es hat sich jetzt so auf die Seite entwickelt, dass wir mittlerweile 6 Feldspieler Finnen haben und einen finnischen Assistenztrainer. Die kennen sich recht gut. Es ist ein guter Groove. Die haben schon länger bei uns gespielt. Die haben eine grosse Rolle und Verantwortung. Das passt irgendwie, dass jetzt der Hannes noch zu uns kommt. Und es müsste aber nicht Finnen sein. Es ist genug. Ja, definitiv. Und was natürlich ein bisschen erschwerend ist, da kannst du 20 Jahre Finnen um dich herum haben. Du verstehst auch nach 20 Jahren kein einziges Wort. Also, wenn dann ein paar Finnen in der Garderobe miteinander reden, ist es dann schwierig zum Anschluss zu finden. Aber wir haben eine grosse Vertrauensbasis zusammen, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, ey, was läuft jetzt da genau oder so. Aber wir haben auch keine Regeln, dass wir irgendwie, das habe ich auch schon erlebt, das kennst du vielleicht nicht rein, dass wir in der Garderobe dann nur alle immer Englisch reden oder nur alle immer Deutsch.
Ja, das gibt es nicht, so eine Regel.
Finde ich irgendwie blöd, also wenn ich am Morgen reinkomme, will ich mich nicht anstrengen zum Reden, dann redet man einfach so, wie es dann gerade kommt. Und dann redet halt Finnisch miteinander, das ist ja klar, oder?
Ja. So viel Finnen habe ich nie erlebt in der Garderobe. Aber das ist auch, weil das so lange her ist, dass ich gespielt habe. Und
es sind auch nicht so viele erlaubt.
Ich glaube, 4 Ausländer erlaubt waren dort, wie in der National League bis vor 3-4 Jahren. Ja, das 6 gerade kannst du haben aus dem gleichen Land. Ja, das ist viel, ja, klar. Das ist mehr als ein Block.
Ja.
Und natürlich ist das eine Gruppe in der Garderobe. Aber ich glaube, auf das schaust du schon beim Aussuchen der Spieler, dass es irgendwie zusammenpasst und nicht, dass sich da irgendwie eine Fraktion bildet, die die anderen beeinflussen könnte. Aber es sind natürlich auch Einfluss. Ich meine, die Finnen man hat das angefangen vor 3-4 Jahren, wo sie dann mal Weltmeister geworden sind, wo sie den Weg vorzeichnet haben, auch mit dem Nachwuchs, wo sie auch erzählt haben, wie sie es machen. Das hat mich sehr interessant gedacht. Der finnische Verbandspräsident hat gesagt, jetzt sind wir Weltmeister geworden, glaube ich, im eigenen Land noch. Der hat gesagt, alles, was wir jetzt verdient haben, das investieren wir wieder dort, wie wir es vorgemacht haben, direkt in Nachwuchs. Also wir bauen keine riesen Trainingszentren, wir bauen keine Häuser, wir bauen, investieren das nicht in Mauern, sondern in Personal. Machen wir in der Schweiz eigentlich nicht so, oder? Also, natürlich braucht es auch eben euer Trainingscenter, das habe ich jetzt nicht gemeint mit dem, das ist fantastisch. Das brauchst du, oder? Aber Die Grundidee ist, wir investieren mehr in Nachwuchs als zum Beispiel in Profimannschaft. Und bei uns in der Schweiz habe ich das Gefühl, wir machen genau das Gegenteil. Also, das setzt ja auch den Unterdruck, zum Beispiel, das Team mit den SL Tigers. Damit die mitheben können, müssen auch dementsprechend viel in die erste Mannschaft investieren. Sonst kommen wir gar nicht dazu, dass ihr könnt im Mittelfeld mitspielen, oder? Also, ihr müsst 6 gute Ausländer haben. Das kostet sehr viel Geld. Ihr braucht ein paar Top-Schweizer, dass ihr euch absetzen könnt von denen, wo 14. Das sind genau 6 gute Ausländer, aber vielleicht ein paar Schweizer weniger. Kostet schon sehr viel Geld, oder? Merkst du das als Trainer auch, dass es schwierig ist, zum alles unter einen Hut zu bringen? Gleichzeitig solltest du auch noch Junge einbauen, die du fördern sollst.
Also, was mir gefällt bei dieser ganzen Finnen-Geschichte ist, dass die Finnen es ja vor 5-6 Jahren, wo sie da wieder mal Weltmeister geworden sind, das eigentlich geschafft haben mit, ich sage jetzt mal, normalen Mannschaften. Die haben ja nicht riesige, starre Truppen gehabt. Sie spielen das Eishockey, wo resultatorientiert ist, nicht immer super spektakulär, aber sie schaffen es immer, gegen alle Gegner im Spiel zu bleiben. Und das ist ein bisschen etwas gewesen, wo wir natürlich zu lange auch haben hinkriegen wollten. Wir haben gewusst, wir haben nicht die beste Mannschaft, aber wir müssen irgendeine Spielweise kreieren, die es uns erlaubt, in diesen Spielen zu sein. Und mit dem finnischen Assistenztrainer, der jetzt mit der Nazi unterwegs ist, mit all den Finnen, die das finnische Eishockey kennen, hilft uns das, die Philosophie, wo wir auch ein bisschen leben in Langnau, weiterzutragen. Ja, die Ausländer kosten viel Geld und die erste Mannschaft muss funktionieren. Das ist das Zugpferd von der Organisation. Wenn wir nicht unterhalten im Stadion, dann kommen weniger Zuschauer, dann wird es schwieriger, den ganzen Apparat am Laufen zu halten. Und natürlich ist es jetzt einfacher, 100'000 Franken zu organisieren für nochmal einen Ausländer, der vielleicht 5 Match macht. Ich sage jetzt einfach etwas, als 100'000 Franken zu organisieren, wo wir dann im August einsetzen für einen zusätzlichen Nachwuchstrainer. Also, das ist unsinnig. Ich meine, das Verhältnis passt überhaupt nicht zusammen. Aber es ist ein emotionales Business. Wenn Leute wollen investieren, dann machen sie das, weil sie jetzt auch das Gefühl haben, ja, mal, das ist jetzt noch der Push, den wir brauchen. Und für den Nachwuchs ist es viel schwieriger, zum Geld zu finden. Was eigentlich langfristig extrem schade ist, weil das würde eigentlich das Produkt noch besser machen und gibt dann mittelfristig, langfristig mehr Optionen. Aber das ist eine lange Geschichte.
Ist nicht irgendwie auch nicht die Philosophie, die wir haben, oder? Oder noch nicht vielleicht? Eben, wenn bei denen Nationen im Norden oben schaust, ist Nachwuchsförderung stolz drauf, auch möglichst viel NHL-Drafts zu produzieren, schreiben sich alle auf die Fahne, das ist das oberste Ziel, und wenn du dann mal noch Meister wirst nebenbei, ist das lässig. Aber die grämen sich nicht einmal, wenn sie mal absteigen würden, gut, das ist wieder ein anderes Thema, da brauchst du auch eine zweite Liga, die funktioniert. Aber bei denen hat das nicht so eine Priorität wie bei uns, oder? Und das kannst du übersetzen. Auch auf euch eben, oder? Für euch ist Playoff-Qualifikation wahrscheinlich so etwas wie ein Meistertitel für andere. Also wirklich ein Riesenziel, wenn man so etwas erreichen kann mit diesen Mitteln. Und eben dem wird alles untergeordnet. Das ist ein gutes Beispiel, wo du einen Nachwuchstrainer für 100'000 anstellen. Das sollte ja eigentlich Priorität haben.
Ja, also ich glaube, wir als Organisation in Langnau werden jetzt kurz- mittelfristig sicher unsere Vision ein bisschen umdenken. Und für uns wird ein U18 oder ein U21-Titel einen Wert haben und ist sicher auch etwas, was wir in Zukunft anstreben wollen. Jetzt mit dem neuen Campus, den wir haben, wo wir auch versuchen, junge 14-, 15-jährige Talente zu holen in der Schweiz, zu uns zu bringen, die weiterentwickeln, damit wir die nachher als junge Langnau-Spieler können, zum einen in unsere Mannschaft integrieren und zum anderen auch in die Liga rausschicken. Das gibt ja Geld dann schlussendlich. Das brauchen wir auf alle Fälle. Und ich glaube, das wird uns auch gelingen. Das wird 5 bis 10 Jahre Zeit brauchen, bis wir dann dort nachkommen sind.
Aber was er eben sicher auch braucht, ist eben die Ausländer, die scoren. Da gibt es noch eine spannende Statistik, dass, wo die Ausländer-Goal anschaut, jetzt sind wir auf Platz 9, also 46% der Goal machen die Ausländer. Jetzt kann man das immer von zwei Perspektiven anschauen. Entweder man sagt, ja, die Ausländer bringen zu wenig, das müsste doch höher sein, bei den Teams eben mit wenigen Budget, die halt auf die Ausländer angewiesen sind. Oder man kann sagen, die Schweizer performen einfach super die Saison. Welche Perspektive nimmst du ein?
Ja gut, das müsstest du jetzt noch quantifizieren, wie viele Goal und Assisten das wirklich sind. Also 46%, entweder haben die Schweizer eben wenig oder viel gemacht, ja, oder umgekehrt. Das ist dann ein bisschen Sache von der Perspektive.
Aber bist du zufrieden mit dem Importpersonal diese Saison?
Nein, ich bin nicht zufrieden, aber ich bin auch nicht zufrieden mit den Schweizern. Also müssen beide ein bisschen mehr Goal schiessen. Wir haben bis jetzt noch keinen Schweizer, der mehr als 10 Goal geschossen hat nach... Wie viele Runden haben wir? 46,
ja.
Ja, da brauchen wir ein paar. Und auch bei den Ausländern, das könnte mehr sein. Aber ja, das ist okay. Es ist so, wie es ist. Aber man will immer noch ein oder andere Goal mehr als Coach natürlich.
Ja, jetzt haben wir über die Ausländer geredet, über etwas, wo man sicher auch reden, wo eben kein Ausländer involviert ist. Das ist eine Goalie-Position. Eine sehr bittere Nachricht, die wir dort in Lugano, Stefan Scharle, beste Goalie in dieser Saison, super Fangquote, perfekte Saison bis jetzt gespielt, fällt aus. 6 bis 8 Wochen. Dann ist geschrieben, ja, vielleicht holt man einen Ausländer, vielleicht nicht. Auch dort finde ich es stark, dass man eben keinen holt. Man stärkt dort dem Luca Bolzhauser den Rücken. Wie schnell war es klar gewesen, dass man keinen holt? Ist es einfach, weil es nur noch Ramschummen hat, sage ich jetzt einmal, auf dem Ausländermarkt, vor allem dann auch noch Goalie? Oder ist wirklich von Anfang an klar gewesen, hey, nein, Luca Bolzhauser ist der Go-To-Guy jetzt für den Rest der Saison?
Ja, also der Luca ist sicher die Saison ein bisschen unter seinem Wert geschlagen worden. Also er hat eine schwierige Saison gehabt. Und natürlich hat der Steph einfach eine herausragende Saison gespielt. Und ich habe einen Goalie bei mir in der Garderobe gehabt, der einfach gerockt hat und die Match gerissen hat. Und das hat es für mich schwierig gemacht, am Luca mehr Spiel zu geben. Der Luca hat Spiel gehabt und die sind oftmals nicht gewonnen worden, aus Gründen, wo nicht einmal nur Erstschuld war. Aber das kann es manchmal geben. Ich habe aber immer gewusst, dass es kehrt irgendwann. Und der Moment für den Luca kommt noch. Und jetzt ist er gekommen mit dieser Verletzung vom Steph, was total schade ist, weil er in einer guten Form war. Ein dummer Unfall, es geht ihm einen aufs Knie und ja, dann als Goalie, wenn da ein bisschen etwas angezerrt ist, dann wird es natürlich schwierig. In dem Moment schaust du natürlich, was ist möglich, was können wir machen, was macht Sinn. Und wenn du einen Goalie holst, dann müsste er ein absoluter Top-Goalie sein. Und das ist erstens schwierig und auf der anderen Seite traue ich das dem Luca zu und hat das gemacht für uns, ist jetzt auch das dritte Jahr bei uns und das ist jetzt der Moment, wo er kann zeigen, dass er da ist. Und mit der Mannschaft im Rücken werden wir das meistern.
Eben nebendran hat man den Martin Neckar, B-Lizenz von Chur und Jovin Drachsel, der bei der U20 spielt. Ist schon auch aber ein Risiko verbunden. Oder? Wenn jetzt wirklich noch etwas beim Luca Bolzhauser passieren, dann ja, geht man dann wirklich mit zwei Rookies weiter. Also es ja, beschert dir keine schlaflose Nacht.
Nein. Aber man kann nicht das Backup vom Backup vom Backup haben. Weißt du, irgendwann ist dann einfach fertig. Sonst musst du immer nochmal einen holen und nochmal einen holen und nochmal einen holen. Und wir haben die jungen Goalies bei uns. Wir sehen die im Training. Der Neckar hat gut performt in Chur. Kann jetzt heute Abend starten mit dem Playoff-Spiel. Kann dort nochmal Erfahrung holen. Und wir haben gesagt, ja, wir gehen mit dieser Situation. Und haben auch keinen Bauch wieder mit.
Was auch stabilisiert wurde, ist, das ist allgemein defensiv. Also sicher hängen es an den Goalie, das ist klar. Aber auch sonst defensiv habe ich das Gefühl, sind sie strukturierter unterwegs. Das zeigen die Zahlen momentan 46 Spiele, 108 gegen Goal. Letzte Saison 159, vorletzte 167. Also extrem viel Goal bekommen. Das habe ich das Gefühl, ist auch allgemein eine Stärke. Eben nicht nur wirklich Goalie, sondern auch, dass man defensives Konzept gefunden hat, um es den Gegner so schwierig wie möglich zu machen, zum Goal schiessen. Was hast du dort geändert gehabt, zusammen mit dem Coaching-Staff? Kann man da so ein Zaubermittel sagen und gesagt, hey, das müssen wir in der Defensive besser machen? Oder anders machen?
Ja, also das Zauberwort ist sicher Kontinuität. Also wir haben nicht am System markant etwas verändert, überhaupt nicht. Aber wenn du das 2-3 Jahre kannst durchziehen und immer wieder ein bisschen Feinschliff kannst anbringen, einzelne Details anpassen kannst, man kennt sich, fängt in der Liga und das hat Stabilität gebracht. Und natürlich noch mit der Ergänzung von einem guten Goal in die Saison. Haben wir vielleicht ein bisschen überperformt in dieser Kategorie, sollten das ein paar Goal mehr können sein. Aber ich glaube, die Tendenz, die du vorhin angesprochen hast, von, wenn man es von 4 Jahren annimmt, anschaut und 3-2, dann haben wir uns da kontinuierlich gesteigert. Das ist sicher auch der rote Faden, den wir haben bei uns.
Und auch eine Disziplin, wo wir extrem stark sind, das ist das Boxplay. Wir haben schon ein paar Mal mit dem Podcast über das Powerplay geredet, wie man das dann trainieren will. Jetzt mal die andere Seite, das Boxplay. Am wenigsten Gegengol, nur 14 Boxplay-Goal in 200 Minuten, ein bisschen mehr als 200 sogar. Das ist ein Top-Wert. Und was eben auch top ist, ihr nehmt eben auch wenig Strafen. Also am zweitwenigsten Zweier. Ich glaube, das ist auch ein Rezept, oder? Dass man einfach diszipliniert ist und die Strafe nicht nimmt, plus wenn man sie dann nimmt, dass man dann noch so ein Top-Boxplay hat. Also da kann man stolz sein auf die Defensivabteilung.
Ja, und die hat Gadonau. Stell dir mal vor, dass man mit dem Gadonau wenig Strafen hast. Eigentlich.
Du bist eben im Zuhalten, die Leute.
Also Gadonau nimmt nicht viel Strafen.
Er hat aber schon einige genommen. Aber
ja, letztes Jahr hat er Pech gehabt, wo er eine 5 Minuten Strafe hatte. Aber er hat sehr wenig 2 Minuten Strafen. Ja, aber was du sagst, es ist wichtig. Also, das ist klar, wir können es uns nicht erlauben, mehr Strafen zu nehmen als der Gegner. Wenn uns das passiert im Spiel, dann sind wir im Nachteil. Das ist logisch. Wenn wir 2 Strafen haben pro Spiel, dann kommst du gut durch. Beim dritten, vierten wird es dann langsam Brenzling. Aber wir haben eine super Quote dieses Jahr.
Aber der Mix
ist nicht immer gleich. Oder? Also, es ist ein bisschen gut aufgegangen dieses Jahr. Es gibt auch Statistiken, die nicht auf das hinweisen, dass wir so gut sind.
Ja, das stimmt.
Ja, aber wir schaffen es irgendwo, am Gegner Chancen zu geben, wo der Goalie meistern kann. Und um das geht es eigentlich im Boxplay. Du kannst nicht alle Schüsse wegnehmen. Wenn du dem Gegner Schüsse nimmst, dann gibst du ihm die, die der Goalie wenigstens heben kann. Und wenn er sie kann heben oder ablenken kann, dann musst du nachher für 3 Bands bereit sein.
Das ist so, lieber, wir haben über die Advanced Stats, oder, die wir schon besprochen haben.
Das ist
wirklich spannend. Wir haben das effizienteste Boxplay, aber Qualität ist auf Platz 12. Also eigentlich übersetzt in normale Worte ohne Advanced Stats, man lässt extrem viele Chancen zu, aber effektive Goal gibt es dann wenig. Und eben, was ich vorhin noch wollte sagen, das ist auch immer ein Tanz auf der Rasierklinge. Oder? Man will wenig Strafen nehmen, aber gleichzeitig darfst du nicht zu passiv sein und nicht richtig hergehen. Das ist dann schon ein schmaler Grad, aber den findet man in Langnau momentan.
Nein, passiv ist ein riesen Scheiß. Das geht gar nicht, das geht nie nicht. Die Advanced Stats haben einen Teil Wahrheit drin, aber uns gelingt es, eben wie ich es vorhin angedeutet habe, wir geben am Gegner Chancen, aber nicht die qualitativ höchste Chance, die dann zum Goal führen. Vielleicht misst es ein bisschen anders, als wir spielen. Oder wir haben einen Weg gefunden, wo wir die Advanced Stats vielleicht ein bisschen aushebeln
können. Ja gut, aber man kann schon trainieren. Also das System hat es ja sicher. Wenn man ein gutes Boxplay hat oder wenn man nicht so ein gutes hat. Also man kann einfach den Leuten sagen, gehen auf die Seite, sind das vierte, wissen nicht, was ist einer weniger, also sind die einen mehr. Schauen einfach, dass kein Goal schiessen, wie es früher war. Heute hat man schon Methoden, um den Gegner auch unter Druck zu setzen. Das heisst, wenn er in die Zone reinkommt, dass man sogar eine Überzahl schafft irgendwo, dass der Gegner sich wirklich muss Mühe geben, oder? Mm. Also das machen, glaube ich, alle heutzutage. Was nachher passiert, ja, ist, welche Schüsse gibt man dem Gegner? Wie streut man das? Schaut man da drauf, was auch der Goalie sagt? Welche Schüsse habe ich am liebsten? Natürlich nicht die ich neu gesehen von der blauen Linie, logisch. Aber sonst viel mehr steuern kannst du ja nicht. Also, wie macht man das heute?
Es ist ein riesen Aufwand. Also, das ganze Boxplay vorzubereiten, da gehen die Stunden flöten pro Gegner, den man da hat. Da ist vor allem der Steve Hirschi dran, der analysiert, was der Gegner gemacht hat in den letzten paar Spielen. Dann tun wir das abbrechen auf ein paar wenige Clips, die wir dann der Mannschaft zeigen können und ihnen das erklären, wie wir das haben wollen. Was extrem wichtig ist, dass du einen Bulli-Spieler hast, der vielleicht schon mal das erste Bulli gewinnen kann, dann hast du schon mal 30 Sekunden gespart. Und dann als Zweite musst du versuchen, den Gegner, wie du gesagt hast, irgendwie nach Möglichkeiten unter Druck setzen, dass er beim Zone-Entry nicht kann die Scheibe behaupten. Dass man vielleicht dort auch mal zwischen den Stil machen kann und sie wieder abschiessen können. Und dann, wenn sich der Gegner etabliert hat, dann ist sicher auch ein wichtiger Part mit unserem Goalie-Coach zusammen. Tun wir anschauen, welchen Schuss, mit welchem Schuss können wir leben, welchen Schuss wollen wir sicher nicht und dementsprechend auch das Boxplay positionieren und darauf aufmerksam machen, was ist okay und was funktioniert nicht oder was wollen wir nicht.
Dort gibt es ja auch grosse Kontinuität. Du hast angesprochen, Steve Hirsch, du hast jetzt die dritte Saison gemeinsam. Wie fest hilft das, dass man nicht ständig immer die Wechsel hat, sondern mit den gleichen Personen kann arbeiten?
Ja, das ist unbezahlbar. Für mich natürlich ein Freund und ein Mitarbeiter gleichzeitig. Es ist eine lange Saison für alle Coaches. Es ist, wir haben harte Momente manchmal in der Garderobe. Und da ist es gut, wenn man einen Freund beiseite hat, wo man auch mal normal reden kann und irgendwie das Hockey nicht immer das Wichtigste ist. Also er ist da für mich eine Riesenstütze. Ich habe ihn seit Jahren mit ihm zusammengespielt, vieles erlebt. Und wenn wir auf der Bande stehen und am Coachen sind und ich ihm schnell einen Zwinker übergebe, dann weiss er, was ich meine und umgekehrt auch. Also da ist natürlich ein Vertrauen da, wo extrem hilft. Und ich bin froh, dass er mit mir mitzieht. Auch der finnische Assistenztrainer, wo seit Anfang dabei ist, hilft. Die Arbeitsabläufe, die sind einfach intus. Da müssen wir nicht am Morgen besprechen, du machst jetzt heute das und das und das. Sondern das läuft einfach automatisch. Das gibt uns dann mehr Zeit, wo wir mit den Spielern verbringen können, mit Gesprächen mit den Spielern oder mit ihnen schnell einen Kaffee rausladen und einen Schwatz mitmachen. Das ist ungemein wertvoll. Und auf der Goalie-Coach-Position haben wir auch Kontinuität, dort haben wir aber noch einen Wechsel gehabt und zwischendrin mal einen Wechsel ist auch okay. Es muss auch ein bisschen eine Dynamik geben im Coaching-Staff rein. Neue Ideen, neue Einflüsse. Wir haben einen schwedischen Goalie-Coach, der hat gute Kontakte drauf. Das ist auch immer wertvoll. Es muss ein bisschen etwas wechseln, ist gut, aber nicht zu viel.
Also ich finde das vor allem, sorry Dino, dass ich da immer... Habe ich da nicht das Wort abgeschnitten?
Überhaupt nicht, nein. Ich bin froh, wenn du den Lead übernimmst. Ich würde noch gerne ein bisschen beobachten und zuhören.
Nein, ich finde das vor allem cool, eben bei Langnau, dass man auch sieht, dass die Kontinuität, vor allem auch das Festheben am Coaching-Staff erfolgreich ist. Oder? Wo du angefangen hast, erste Saison war man Platz 13, Playout-Final gegen Oshawa. Dann letzte Saison Platz 11, hat man verfrüht Saisonende gehabt, um 3 Punkte hat man dort die Play-Ins verpasst und jetzt steht man nach 46 Runden auf Platz 8. Oder? Und sonst, das regt mich immer auf, wenn man so schnell den Coach entlässt, egal in welcher Sportart. Ich weiss nicht, wie viel das amigs bringt. Es gibt so Studien, die sagen, die ersten 16 Spiele bringt das etwas, nachher bringt es nichts. Wie viel die Studie wert ist, weiss ich auch nicht. Aber ich finde es schön, dass man mal an einem Coach festhebt und man sieht, es hat etwas gebracht. Es wird besser, Jahr für Jahre. Hast du das Gefühl, dass es in Langnau etwas Spezielles ist und das nicht an allen Orten so gewesen wäre?
Es ist schwierig zu sagen. Es ist natürlich schön, dass Langnau diese Strategie wählt, aber wir müssen natürlich auch sagen, wenn kein Fortschritt erzielt wird, dann wird auch in Langnau früher oder später mal der Trainer entlassen. Also uns ist es gelungen, dass wir uns weiterentwickelt haben. Wir haben auch Resultate erzielt. Was uns vor allem gelungen ist auch, dass im Dorf die Leute wieder den Plausch haben an dieser Mannschaft. Sie sehen, dass die füreinander geht. Die Leute kommen ins Stadion rein. Wir haben volle Hütten, auch wenn der Match fertig ist, sind noch eine halbe Stunde lang die Leute dort und essen Pommes frites und trinken das Bier. Und das ist das, was wir brauchen. Ich glaube, wir sind ein authentischer Coaching-Staff, der sich auch die Region damit identifizieren kann. Wir sind aber auch dort und tauschen uns mit den Leuten aus. Es ist ein bisschen das ganze Paket, das stimmt. Aber am Schluss muss einfach die Leistung stimmen auf dem Eis und es muss etwas passieren. Und ich glaube, das ist der Part, wo uns Coaches gelungen ist. Natürlich auch mit der Unterstützung vom Baski, vom Verwaltungsrat, der nicht gerade nervös wird. Wie auch das Jahr haben wir mal 6-mal hintereinander verloren.
Genau,
da ist nicht irgendwelche Unruhe aufgekommen, überhaupt nicht. Und das hilft uns so, einfach normal durchzuschaffen.
Du hast noch etwas Lustiges angesprochen, wo mir jetzt gerade wieder in den Sinn gekommen ist, wo völlig jetzt nichts mit dem zu tun hat, nämlich die Pommes. wo ich dann kommentiert habe. Die besten, gell? Ja, ich bin immer früher gegangen und auch wenn ich jetzt Spiele schaue, die Pommes sind einfach ein Muss in Langnau. Das
definitiv.
Schon, oder? Das findest, ja, du auch. Das absolut. Sind die besten weltweit.
Eigentlich das müsstet ihr in der Pause nochmal den Coaches eine Portion haben.
Ja, so weit wollen wir nicht gehen. Ihr habt mal einen Spieler gehabt, Larry Leger. Ich weiß nicht, bis wann hat der bei euch gespielt? Bis vorletztes Jahr? Nein,
er spielt schon länger nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr bei mir gehabt.
Ja. Aber der ist, hast du nicht mehr bei dir gehabt. Der hat irgendwo mal gesagt, er sei noch auf Langnau gegangen wegen diesen Pommes frites.
Also verstehe ich absolut. Also
ja, aber als Spieler
jeder, der auf Langnau geht, muss die Pommes nehmen.
Ja, gut. Behalten wir mal so im Auge. apropos Pommeschips, Pommes frites. Hat dann einen Sarri-Järvi-Vorfall gegeben, wo es am finnischen Verteidigungsstock vom Finger weggeschnibbelt hat. Ist eigentlich nur ein Fingerbeere gewesen, oder? Ein Stock vom Fingerbeere, oder? Wie schlimm ist das gewesen? Es hat am Fernsehen gar nicht dramatisch gewirkt und dann hat man gehört, man hat nur gesehen, wie er rausgefahren ist und dann hat man nachher gehört, dass ihm bei einem Schuss irgendein Stock vom Finger gefehlt hat nachher. Mhm. Oder nach einem Schuss. Hast du das miterlebt?
Ja, ich has, also der Steve war ein bisschen näher gewesen. In dem Moment war es im zweiten Drittel. Oder war es im ersten gewesen? Ich weiss es gar nicht. Ist ja gleich. Auf alle Fälle rennt er raus und hebt sein Handgelenk. Und wir haben das Gefühl, ja, scheiße, ist irgendetwas mit dem Handgelenk passiert. Ich habe dann nachher gesehen, wo es dann auf dem Eis haben müssen, ein bisschen Blut wegkratzen. Und erst dann eigentlich in der Drittelspause haben wir Informationen bekommen, dass offenbar durch einen Schuss. Und wenn du den Stock hebst, hast du natürlich den Stock auf der einen Seite und der Böck kommt auf der anderen Seite. Hat das so viel Druck entwickelt, dass sie ihm ein Stück vom Fingerbeere abgedruckt hat in dem Sinn. Und ja, das hat man dann nachher wieder annehmen, zum Glück. Und jetzt ist es so ein bisschen drauf und dran, so ob man sieht, ob das dann wirklich auch wieder anwächst oder nicht.
Ja, und gibt wahrscheinlich auch rechte Wunde, so eine Rissquetschwunde. Und nachher wird das genäht, Finger sehr empfindlich. Habe ich früher mal das Gefühl gehabt. Mm. Also es gibt schöne Wurst nachher, den Finger erkennst du nicht mehr wieder und bringst wahrscheinlich auch nicht so schnell wieder in den Händchen rein, nehme ich an, oder?
Er sieht erstaunlich gut aus, muss ich sagen. Okay. Also, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Er sieht nicht wurstig aus, aber ja, ist klar, also den muss man wieder annehmen, oder das Stück muss man wieder annehmen, der Fingernagel sieht nicht gut aus. Aber ich hoffe, dass das wieder gut kommt für ihn und für uns auch.
In dieser Saison hatten wir ja viel Pech mit verletztem ausländischen Pers. Also kann man jetzt bei ihm schon sagen, bis wann, dass es vielleicht wieder lange.
Also ja, der kommt nächstens so wieder, wenn das jetzt anwächst. Also es ist wie schwierig, es ist jetzt entweder oder entweder das kommt alles gut oder es kann auch jederzeit wieder einen Infekt geben, das weiss man nicht, aber gehen wir mal vom Besten aus und dann wird er dann irgendwann wieder mittun.
Es ist schon bitter, eben nochmal ein Ausfall in der Verteidigung. Ein zweiter ist der Phil Baltisberger. Was kannst du dort für die Langnau-Fans für ein Update geben? Der hat den Fuss gebrochen gehabt.
Ja, genau. Ja. Er ist in die Bande gerutscht und da gibt es eigentlich ein Update. Das ist nach Plan und das braucht einfach noch Wochen.
Aber es ist schon bitter, wenn gerade die Verteidigung, eben, wo er gut sind, wo er braucht, gerade zwei Dauerläufer ausfallen. Oder?
Ja, ja, das ist ja so und wir wollen uns aber nicht beklagen. Ich glaube, wir haben da nicht grössere und längere und schwerere Verletzungen gehabt. Jetzt hat es uns halt schnell ein bisschen verwischt, aber es ist Teil vom Business halt.
Gehört dazu.
Ja.
Was ich noch einmal sagen wollte, wegen dem Gadonau, genau. Das haben wir vorhin
schnell darüber geredet. Schnell.
Nein. Mir ist gar nicht dabei gewesen, dass der besonders viel Strafe nimmt, aber ich mag mich erinnern, der hat eine Saison gehabt, wo die Leute reihenweise ausgefallen sind wegen ihm.
Ja.
Und er hat auch nicht immer Strafen gekriegt, aber ich habe mich dann ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und habe ein paar Leute gefragt, das heisst, der Sieg ist einfach wahnsinnig massiv. Also die Leute fahren in den rein und spicken ihn weg, wie bei Mobilix. Und ich glaube, das war die Saison, wo der Finn, der jetzt bei Aschua ist, wie heisst der, der mal bei Ambrick war? Julius Nettin. Der ist, glaube ich, mal in ihn reingefahren, ist nachher nie mehr gekommen. Und hat da keine Strafe gekriegt, nichts. Und dann habe ich mich eben darum bemüht, und gewusst, was ist denn mit dem Garten auch los? Das ist einfach riesig tief. Und die Leute, die da reinfahren, dann kommt es nicht gut raus. Und er schüttelt sich nachher und schaut um und sieht, oh, da ist wieder einer, liegt am Boden. Ich habe nichts gemacht. Also spielen doch einfach weiter.
Er ist nicht ein
ein aggressiver Spieler im Sinne nein, von, er lauert auf einen Open-Eyes-Hit oder so, wie du das gemacht hast früher.
Nein,
das
macht
er nicht. Er ist zurückhaltend, er spielt seine Position, aber wenn du ihn in rennst, dann tut es weh.
Ja, aber das ist ein bisschen so, es hat der Spieler, oder? Du das siehst denen nicht unbedingt da. Mhm. Also, du bist auch ein Spieler gsi, wo recht massiv unterwegs gsi ist. Hat's am Lock heissen, Achtung, Batterlini, Kopf da oben behalten. Wer das nicht schon gewusst hat, hat's nachher dann gewusst. Nach dem Aufprall. Eben, du bist Profi gsi, du bist in der Nazi gsi, du bist in der Schweiz unterwegs gsi, bei Zürich, Davos, Bern, Lugano. Habe ich jetzt noch im Kopf. Kloten bist auch gsi, glaub, gell?
Klot habe ich Junioren gemacht.
Du hast Junioren gemacht. Sehr erfolgreiche Nazi-Karriere gehabt. Ist das immer deine Idee gewesen, nachher Trainer zu werden? Oder hast du da Zeit gebraucht, bis der Entscheid gereift ist? Oder was wäre die Alternative gewesen zum Trainerjob?
Also ich habe dort in der Zeit zwischen 30 und 33, wo ich in Lugano und Zürich war, haben wir recht viele Trainer durchgelassen. Und da hast du so die einen nach dem anderen kennengelernt und dann hast du es angefangen zu analysieren, was machen die so, findest du das gut, würde ich das auch so machen, und habe dann irgendwie gedacht, hey, das interessiert mich eigentlich, und habe dann angefangen, die Ausbildungen im Verband zu machen. In Macklingen im Sommer habe ich dann die Trainerdiplom mir angeeignet, damit ich dann, wenn der Moment kommt, wo die Karriere von durch ist, dass ich dann einsteigen kann. Ich bin dann am Ende von meiner Zeit noch 2 Jahre in Sierre gewesen. Habe dann dort schon angefangen, eine U20-Mannschaft zu coachen und so die ersten Erfahrungswerte können sammeln dort. Und dann habe ich gemerkt, dass mir das gefällt. Und habe dann die Chance gehabt in Bülach, um das 2 Jahre vollamtlich zu machen mit 2 Teams. Ich war Erstligatrainer und U20-Trainer in Bülach. Die haben einmal hintereinander trainiert. Ich habe dann das gleiche Training gemacht und kann es dann auch im zweiten Teil ein bisschen anpassen. Ich habe 50 Spiele mit U20 und fast 50 Spiele mit der Erstliga, also 100 Spiele in einem Jahr. Und haben mir eigentlich so in diesen 2 Jahren einen riesen Erfahrungsschatz können aneignen. Das war mega spannend gewesen. Einen guten Einstieg. Und habe dann auch gemerkt, ja, mal, das ist eigentlich was. Ich will das weiterziehen. Aber als ich 30 war, bin ich nicht gewusst, ob es denn das sollte sein oder nicht. Aber ich habe noch mal auf die Karte gesetzt und auch alles dran gesetzt, dass es etwas werden kann.
Mhm. Etwas anderes hast du nie im Sinn gehabt. Oder ist es gar nie dazu gekommen, weil du nach der Karriere schnell mal gewusst hast, jetzt versuche ich es mal als Trainer?
Nein, ich habe nichts anderes in Aussicht gehabt und auch nicht auf etwas anderes hingeschafft, eigentlich in dem Moment gehabt.
Und auch nicht irgendwie das Gefühl gehabt, hättest du genug vom Hockey. Das habe ich jetzt zwar auch noch nie gehört, aber es gibt scheinbar, dass Leute vom Hockey genug kriegen. Seltsam.
Finde ich auch komisch, ja.
Aber es soll es geben, oder? Aber eigentlich zieht sich das wie ein rotes Band durch. Alle wollen irgendwie in irgendeiner Art dem Sport erhalten bleiben. Und wenn es nur als Zuschauer ist, gibt es selten mal einen, der überhaupt nichts mehr wissen will vom Sport. Ich glaube, das gehört ein bisschen dazu, oder? Aber ob man dann Trainer wird oder nicht, ist natürlich schon eine Entscheidung, wo man sich bewusst sein muss. Als Spieler weiss man ja, was der Aufwand ist, wo man als Spieler hat. Wie würdest du das vergleichen als Trainer? Ist da
also das ist gut, dass man ein bisschen naiv reingeht. als Spieler hast du sowieso das Gefühl, du weißt eigentlich alles und der Trainer hat keine Ahnung und wieso macht er jetzt das und jenes. Und wenn du dann auf der anderen Seite hockst, dann stellst du erst richtig fest, was für ein Aufwand das ist und wie anspruchsvoll das es auch ist, allen gerecht zu werden. Wenn du nur schon mit jedem Menschen mal ein 20-minütiges Gespräch machen, wie viel Zeitaufwand das braucht. Wie viel emotionaler das es für mich war, mit Siegen oder Niederlagen umzugehen. Als Spieler hast du entweder einen guten oder einen schlechten Abend gehabt und dann hast du irgendwie den Match dann relativ schnell mal abhaken und dann vielleicht den Sonntag noch können nutzen und nicht wirklich zu viel Gedanken verschwenden an dem Match am Vorabend. Und als Coach ist das ganz anders. Da spielst du Freitag, Samstag. Den Sonntag gibt's wie nicht. Da schaust du die 2 Matches nochmal. Musst dir überlegen, welches Personal ist am Montagmorgen wieder parat. Du Du musst dir überlegen, wieso hat es funktioniert, wieso hat es nicht funktioniert, hätte man sich besser vorbereiten können. Also das ist viel tiefgründiger wie als Spieler. Und das habe ich am Anfang ein bisschen unterschätzt. Hat auch ein bisschen Zeit gebraucht, um ein bisschen Routine zu bekommen, dass man eben nicht nur immer an Eishockey denkt. Das ist nicht ganz einfach gewesen.
Was ich da rausgehöre, das ist vor allem als ehemaliger Bülach-Junior Talentschmiede Bülach. Nur um nochmal schnell auf diesen Punkt zu kommen. Das ist ja noch speziell, so ein Kreis, der sich schließt. Und vor allem Bülach hat noch einen Sporttrainer rausgebracht. Der Schufi jetzt, der bei Olten ist. Christian Wohlwend war auch mal in Bülach gewesen. Also dort hast du wirklich so ein bisschen die Basics vom Coachen gelernt. Würdest du den Schweizer Trainer so ein bisschen den perfekten Weg unten anfangen? Dann geht man vielleicht mal noch CB-Verband. U20 Nazi, die Mühle sind ja viel gegangen und dann National League. Nicht gerade oben anfangen.
Ja, das ist noch schwierig. Was ist der perfekte Weg? Gell? Es kommt darauf an, was du anstrebst. Ich hatte das Gefühl, ich will möglichst schnell in die Nazi A und möglichst schnell in die Swiss League. Nach meinen Jahren im Verband habe ich eigentlich das Gefühl, ich könnte jetzt einen Nationalclub sofort übernehmen und das würde funktionieren. Und jetzt rückblickend muss ich sagen, bin ich extrem froh gewesen, bin ich noch 2 Jahre in La Chaux-de-Fonds gewesen, habe mich dort nochmal ausprobieren können, nochmal ein paar andere neue Erfahrungen können sammeln in der zweiten Liga. Und das hat mir gut getan. Also es braucht dann schon ein bisschen Zeit, bis man die Erfahrung hat, dass man das Team kann lesen, dass man rausgespürt, wie die Mannschaft funktioniert, welche Spielertypen dass es braucht. Es braucht ein bisschen Routine. Und ich kenne viele, die wollen gar nicht Swiss League Coach sein oder National League Coach. Die wollen viel lieber im Nachwuchs arbeiten. Was mindestens gleich wichtig ist. Also, die Ausbildung drinnen ist eigentlich so und so bei uns im Land. Da haben wir vielleicht zu viele Coaches, die schnell aufwenden oder eigentlich nur das in Ausblick haben, anstelle, dass man das ein bisschen mehr wertschätzen, was im Nachwuchs geleistet wird.
Hast du schon mal jüngeren Coaches geholfen? Also ist schon mal jemand aktiv auf dich zugekommen und gefragt, hey, wie soll ich das machen? Was würdest du für mich für einen Weg sehen? Oder ja, wie muss ich gewisse Sachen handeln, um eben auch so junge Coaches, junge Schweizer Coaches ins System hineinbringen und vor allem weiterbringen und fördern?
Nein, also so Karriereplanungs-Mentoring habe ich eigentlich in dem Sinn nicht gemacht. Gibt gerne meinen Senf dazu, wenn einer irgendwie das Gefühl hat, hey, soll ich den Job annehmen oder nicht. In meiner Aufgabe als Verbandstrainer bin ich eigentlich im ganzen Land go Labelbesuche machen und habe überall gesehen, wie die Trainer, wie es denen geht, wie die so ein bisschen aussehen, was die so ein bisschen machen, wie die so ein bisschen funktionieren. Was wir aber haben, ist, Trainer, die in der Ausbildung sind beim Verband, die müssen immer wieder so Stage machen. Und da bin ich immer offen, wenn Coaches zu mir kommen. Jetzt, diese Woche ist der Sandy auch neben mir, wo Berufstrainerausbildung macht. Und ja, der kommt dann zu mir ein paar Tage und das ist natürlich dann cool. Dann kann man so einem Coach etwas mitgeben oder einfach erzählen, was wir gemacht haben, wie das so ein bisschen funktioniert. Vielleicht könnte man noch etwas dazufügen, was natürlich wichtig ist, wenn man will Fuß fassen in dem Business, ist einfach, dass man ja ein bisschen Kontakte hat, dass man ein bisschen die Sportchefs kennt, ein bisschen die Clubs, die Leute kennt, die Entscheidungen treffen können. Am Schluss musst du jemanden finden, der für dich einsteht und sagt, hey, mal, das ist der Typ, wo ich kann vor die Mannschaft anstellen, der kann funktionieren.
Aber du würdest sagen, man hat genug Schweizer eigentlich jetzt in der Pipeline, dass man immer mehr Schweizer an der Band auch in der National League werden gesehen. Wir haben es da ein paar Mal besprochen. In Schweden hat es noch Schweden, in Finnland noch Finnen. Die Tschechen haben noch Tschechen an der Band. Und bei uns ist jetzt langsam so ein bisschen gekommen mit wirklich Schweizer an der Band. Jetzt schon wieder ein paar leider genommen, die Saison. Aber ja.
Nein, es hat natürlich nicht genug. Also es hat bei weitem nicht genug. Es müsste eigentlich in der Swiss League nur Schweizer Coaches sein und in der U20 auch nur Schweizer Coaches. Da sehe ich noch viel anderes Personal. Aber denen kann man ja gar keinen Vorwurf machen. Ich glaube, es hat einfach auch zu wenig Schweizer Coaches, die diesen steinigen Weg gehen wollen. Es ist ein harter Weg. Also, du musst recht investieren. Und dass am Schluss etwas rausschaut, ist dann überhaupt nicht klar. Also, du musst vielleicht die Zeit besser in einen anderen Job investieren. Ich verstehe das, wenn das einer macht. Du bist am Abend am Arbeiten, du bist am Wochenende am Arbeiten. Das ist nicht jedermanns Sache.
Und sicher hast du eigentlich nicht, oder? Also, wenn du jederzeit verwünschst, dann bist du an einem Ort, hast vielleicht die Familie mitgenommen, gerade ein Haus oder eine Wohnung gefunden und dann musst du wieder gehen. Das ist das unternehmerische Risiko, das du dann antreibst als Trainer, dass es nicht funktioniert und du musst mitsamt in einem Zelt nach einem neuen Ort umsuchen. Und das, ist das vielleicht ein bisschen etwas, was der Schweizer abschreckt? Das Risiko nicht einzugehen, weil eigentlich hätten wir schon genug Leute, glaube ich, was ich so höre, wo gerne Trainer wollen. Es kommt dann aber nachher schnell ein Aber. Sind wir da zu wenig risikobereit als Schweizer?
Also, wir haben jetzt in der Liga, wir sind 7 Coaches entlassen worden. Also die Hälfte
fast. Ich kann es gar nicht erzählen. Sind 7, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Es ist jetzt nicht etwas, was mich stresst oder irgendwie mir Angst macht, aber das ist einfach ein Fakt, oder, dass es irgendwann kann fertig sein kann. Und ich glaube schon, dass einige quasi, oder klar sagen, ja, ich bin bereit, um alles zu unternehmen, aber machst du dann, oder zügelst du dann von Zürich auf La Chaux-de-Fonds und übernimmst eine Mannschaft dort, aber das musst du dann machen, machst du dann den Finger, ist schon ein bisschen dreckig. Es wird dann Französisch geredet, oder vielleicht musst du auf Bellinzona haben, oder keine Ahnung was, oder ins Wallis hindern. Also, du musst einen Effort leisten, und das bringt dich extrem aus der Komfortzone raus. Nicht nur dich, sondern auch deine Familie, damit die einen Preis zahlen dafür. Du musst eine Lösung finden. Aber ich glaube, das macht nicht jeder. Und das ist auch okay, das muss auch nicht jeder machen.
Du hast gerade das Pendeln angesprochen. Ich glaube, am Anfang von deiner Langnau-Zeiten bist du noch gependelt von Zürich auf Langnau. Machst du das immer noch? Oder
es ist lustig, das wird immer wieder thematisiert, wenn es so mal im Fernsehen kam. Also
als Pendler, der pendelnde Hockeytrainer.
Das Büro in der Erstklasseabteilung, gell?
Ja, genau.
Ja, also, wir haben einfach gesehen, dass man kann nicht den Job immer vor der Haustür haben. Das geht einfach nicht. Wir sind extrem verwöhnt in der Schweiz. In Nordamerika fährt man schnell mal eine Stunde oder zwei mit dem Auto, um zu arbeiten. In der National League hat es einfach nur 14 Mannschaften. Und wenn einer von deinem Job von diesen Teams will, dann musst du bereit sein, auch mal eine Distanz zu gehen. In meiner Situation war es halt so, dass meine Familie oder mein Mittelpunkt ist halt da in Zürich. Meine Frau arbeitet in Zürich, mein Sohn geht in Zürich in die Schule. Und die aus dieser Umgebung rauszureissen, hat keinen Sinn gemacht. Und es war klar, wenn ich das Abenteuer annehmen will, dann will ich ja meine Familie auch noch sehen und nicht nur in Langnau hocken. Und dann ist halt nur zwischendrin Pendeln in Frage gekommen. Und das mache ich jetzt so gut es geht, komme ich zurück. Und manchmal bin ich zu Langnau und ich habe den Luxus, dass ich 2 Wohnungen habe und das funktioniert.
Aber ist das vielleicht nicht einfach auch gut, oder? Dass man mal den Kopf lüften kann? Ich verstehe natürlich, dass wir in Zürich bleiben, der schönsten Stadt von der Schweiz. Das ist mir natürlich klar.
Absolut.
Nein, aber ist das auch mal gut, dass wir eben nicht nur in dem Emmental hineinhocken, um es mal ein bisschen so sagen. Das ist natürlich eine super Region, nicht gegen das Emmental.
Wunderschön.
Ja, wirklich. Nicht nur die beste Pommes, sondern eine sonst gute Region.
Ja, das hilft. Distanz hilft immer. Also, wenn man sich den Kopf zerbricht über irgendein Problem auf dem Eis und der Zug fährt dann langsam Richtung Zürich, dann je weiter du weg bist, desto relativer wird es dann manchmal auch und ja, mal ein bisschen durchschnaufen und ein bisschen Distanz ist nicht falsch. Und dann kann man so ein bisschen da zu Zürich mal oder irgendwo, wo man dann ist, halt, ja, kann man mal andere Leute treffen, die andere Ideen haben und das ist okay.
Und jetzt wollen wir noch ein bisschen vorne schauen. Platz 8, 46 Spiele, 66 Punkte. Noch 6 Spiele stehen da am Freitag gegen Ambri, gerade das Direktduell. Eigentlich schon ein Do-or-Die-Spiel, oder? Also, das ist, ja, da geht es um alles.
Das ist jetzt ein bisschen dramatisch, hä?
Ja, wohl, also, das ist ja schon. Aber ich habe eigentlich gute Nachrichten für dich, weil ich habe mal den Tabellenrechner durchgemacht, wo man ja auf blick.ch kann machen. Ja,
fantastisch.
Und es ist Langnau auf Platz 8, nach 52 Spielen.
Geht es nicht weiter? Mit
Langnau, meinst du?
Ja.
Ja, knapp. Aber Platz 8 würdest du unterschreiben nach 52 Spielen.
Ja, ich meine, unser Ziel war, in die Pre-Playoffs hineinzukommen. Ich sage jetzt, wenn du in die Pre-Playoffs kommst, dann willst du in die Playoffs kommen, oder? Das ist ja dann nicht erfüllt. Und ja, das führt über einen Pre-Playoff-Platz. Da ist der 8. Platz für mich okay.
Aber eben der Freitag, Also da sind wir heiß drauf, oder, im Emmental? Also, da kannst du jetzt schon entscheiden.
Wir sind auf jeden Match heiß.
Ja, aber das ist jetzt besonders. Das kannst du mir doch jetzt nicht erzählen. Alle sagen, ich schaue nicht auf die Tabelle. Es schaut doch einfach jeder auf die Tabelle und weiss, jetzt kommt Ambrü, wenn wir diesen Match gewinnen, haben wir nachher 7 Punkte Abstand.
Das wäre viel, ne?
Das wäre top.
Das wäre viel. ja, wir haben jetzt die 6 Spiele, die du gesagt hast. Wir haben nur noch 2 Matches pro Woche. Das heisst, wir können all-in gehen, jeden Abend. Da musst du nicht mehr gross schonen und einteilen. Also wir werden am Freitag alles aufs Eis stellen, was wir haben, um den Sieg heimfahren. Und natürlich nach einer Pause ist es immer wichtig, dass du wieder einen guten Start hast, daheim kannst starten. Willst du sowieso gewinnen, das ist klar.
Ja, diese Saison, das haben wir schon angesprochen, hat grosse Leistungsschwankungen gehabt. Man hat von 7-0 gegen Davos daheim dann auch wieder andere Ergebnisse zusammengespielt. Wie nimmst du das wahr als Trainer? Kannst du das überhaupt erklären, wie es zu so etwas kommt, wenn du so eine Amplitude-Mannschaft hast, wo die Ausschläge wirklich sehr weitreichend sind? Es ist auch interessant, dann nachher, wenn du nach 6 Niederlagen plötzlich wieder gewinnst und dann eine Serie herleihst, dann was lesest du da draus?
Also ich hatte das Gefühl, wir haben nicht grosse Leistungsschwankungen gehabt, aber Resultatschwankungen. Die Phase, wo wir 6-mal verloren haben, haben wir 5-mal mit einem Goal verloren,
ja,
wo wir gut und gerne hätten können 3 gewinnen. Aber wir haben auch Phasen gehabt, wo wir viele Siege geholt haben und auch gut einmal den einen oder anderen Match hätten können verlieren in dieser Phase. Ich glaube, es gleicht sich über eine Saison immer ein bisschen aus. Das eine Mal holt dann der Goalie noch einen und dann gewinnst und das andere Mal rutscht er dann vielleicht durch. Ich denke, Tabellensituation und Punkte, das widerspiegelt das ein bisschen die Leistung, die wir gebracht haben, die ganze Saison. Und ich denke, oder aus meinem Empfinden heraus habe ich das Gefühl, dass wir das Jahr ziemlich konstant gewesen.
Mhm.
Und also, haben auch immer wieder Lösungen gefunden oder uns nicht aus dem Konzept rausbringen lassen, wenn wir halt mal 3-mal verloren haben, dann haben wir immer noch miteinander geredet und versucht, miteinander zusammenzuarbeiten. Weil es nur so wieder zum Loch ausgeht. Also, wir haben uns gar nicht in dem Loch gesehen, wo dann vielleicht die Leute uns interpretiert haben.
So wie ich jetzt.
Wie du jetzt, genau.
Wir wollen nachtreten. Wir interpretieren dann halt, eine Niederlagenserie ist für uns eine Leistungsschwankung, oder? Wenn du dann nachher wieder gewinnst. Obwohl es eben, als Trainer sagst du vielleicht, es ist gar nicht so schlimm. Davos hat auch so eine Serie gehabt, wo sie einfach kein Goal mehr geschossen haben, plötzlich. Was nimmst du als Trainer lieber, wenn du kein Goal mehr schiessest und so eine Phase hast? Oder wenn du irgendwie jeden Match 6 Goal schiessest, aber 6-mal gleich verlierst?
Ja, das ist scheiße. Wenn du mit 6 Goal verlierst, ist nicht gut.
Eben, dann hast du lieber kein Goal schiessen, oder? Das kannst, also wenn ich es verstanden habe, das kannst du einfacher wieder herbeugen, als wenn die Defensiven einfach nicht mehr.
Du kannst sicher Massnahmen treffen, wenn du kein Goal schiessest. Du kannst wieder versuchen, mehr Netdrive zu generieren im Training, direkter attackieren, Scheiben besser aufs Goal bringen. Natürlich, das sind handfeste Altpunkte, wo man gut im Training kann umsetzen kann, die jedem Spieler verständlich sind. Wenn du mit 6 Goal anfängst, verlieren die ganze Zeit, dann ist das System marode, dann ist etwas nicht gut. Und du kannst mal wieder wo es bei uns 7-0 verlieren, das war einfach ein Scheissabend gewesen und dann kann ich spülen, das ist okay. Aber wenn du natürlich immer so viel Goal kassierst, dann ist ein rechter Kack. Was ich vielleicht noch muss sagen zu diesen 6 Niederlagen, die wir hatten, das ist natürlich, kann ich jetzt sagen, ja, nachher haben wir ein paar Mal gewonnen, aber das ist nicht eine angenehme Situation. Man wird dann darauf angesprochen, ja, was passiert jetzt, wie sieht das aus, wie kommt da der Guru, oder was macht er jetzt genau, wird es jetzt laut, oder haben wir jetzt Straftraining? Nein, haben wir überhaupt nicht. Wir haben einfach die Ruhe bewahrt und haben weitergearbeitet und haben darauf zählt, dass es wieder anhängt. Und ja, es hat dann zum Glück auch wieder angehängt. Aber das sind nicht schöne Momente, wenn man 6, 7, 8 Mal hintereinander muss eine Niederlage einstecken.
Aber es gehört dazu, oder? Mit dem musst du auch lernen, umzugehen. Ist das gleich einfach, sag jetzt mal als Spieler, ja, ärgert es dich auch, aber kannst dann heim und musst dir keine Sorgen machen, wie jetzt aus dem Loch rauskommst. Aber als Trainer kannst du nicht sagen, ja, schauen wir mal, oder? Aber du kannst sagen, wir machen so weiter, ich bin überzeugt von dem Weg. Nur kannst du das gegen aussen verkaufen.
Ja, also wir haben Anfang Saison haben wir gewusst, dass es so einen Moment kommen kann. Und es sind ja genau die Momente, wo du dann am Schluss wieder zurückschaust, wo du sagst, dort haben wir noch mal ein bisschen Charakter holen oder haben die Situation gut prestiert als Team. Wir haben die Nerven nicht verloren, wie es auch immer wieder mal einen Sieg braucht im Verlauf der Saison, wo du nach zwei Drittel hinten drin bist und irgendwie einfach den Match noch musst kehren, damit nämlich wieder auf die Siegerspur zurückkommst. Eine Saison läuft nie linear und immer einfach. Es gibt immer so Knickpunkte, wo es wieder mal ein extra Effort braucht. Und vielleicht schauen wir in zwei Monaten zurück und sagen, das sind genau die sechs Spiele, die wir gebraucht haben, damit wir nochmal richtig den Grit und den Charakter können holen für das Team, das am Schluss dann geholfen hat.
Aber die Einbrüche, die du brauchst, also wenn du es selber erlebst, weißt du, wie gut das tut, wenn du mal eine Krise hast, der Saison, wenn du wieder rauskommst. Logischerweise brauchst du zum richtigen Zeitpunkt. Wie erklärst du das an einem Fan zum Beispiel, dass die Krisen
eben auch so... Man braucht die Krisen wirklich. Also, wir können eben dann daraus lernen und dann können wir dann auch uns irgendwann wieder daran erinnern, wie es war, wo wir schlecht waren. Also, am liebsten würde ich einfach gewinnen.
Das brauchst du nicht, dass das zeigt einfach, das ist ein empirischer Wert. Oder? Also du kommst nicht durch eine Saison durch. Ohne eine Krise, glaube ich. Und sonst hast du sie einfach am Schluss und dann ist die Saison fertig und dann musst du sagen, jetzt haben wir sie genau zum falschen Zeitpunkt gehabt. Aber wenn du reagieren willst, also was lernst du denn zum Beispiel, wenn du sechs Match nicht gewinnst, aber du hast nicht das Gefühl, wir haben eine Leistungskrise, wir schiessen einfach kein Goal oder zu wenig Goal. Was lernst du denn daraus, wenn du wieder gewinnst nachher? Musst du dann als Trainer auch sagen, wir haben eigentlich immer das Gleiche gemacht, das ist einfach der Lauf der Dinge, das muss man akzeptieren oder wir müssen da ansetzen?
Nein, du lernst natürlich sicher, wie der Umgang in der Garderobe aussieht, ob Spieler oder Mitarbeiter die Nerven verlieren, wie da reagiert wird, wie der Ton ist miteinander, wie der Ton ist unter den Coaches zu den Spielern, ob man da konstruktiv bleibt, ob man neue Lösungen findet miteinander und wenn man die Mannschaft wieder kann überzeugen und sie an dem neuen Gameplan, den man dann wieder präsentiert, festhalten, dann kannst du wachsen als Gruppe aus so einem Moment raus. Du hast vorhin noch die Perspektive vom Fan angedeutet. Das geht nicht. Der Fan interessiert das nicht. Der will, wie du gesagt hast, der will den Match gewinnen. Und wenn du dreimal hintereinander daheim verloren hast, dann wollen sie am liebsten einen neuen Trainer-Crew. Und das ist auch okay. Der kommt ja auch ins Stadion zum Dampf abladen, zum Unterhaltung sehen. Und der soll auch sauer sein, wenn wir den Match nicht gewinnen. Das ist okay für mich.
Und jetzt kann man etwas Grosses schaffen, die Saison. Man könnte sogar immer noch direkt sogar in die Playoffs kommen. Wenn man in die Playoffs kommt, Platz 7 und 8, dann hat man sogar zwei Chancen zum dritten Mal Playoff-Quali schaffen. Das letzte Mal war man 2-19 in den Playoffs gewesen. Merkt man das auch im Emmental und kennt es irgendwie Gefahr rum sein, dass das die Spieler und rundum ein bisschen hemmt, weil man jetzt eigentlich so eine Top-Saison könnte anlegen, die in der Playoff-Quali könnte münden?
Also das mündet in der Playoff-Quali.
Ich hoffe es auch für euch. Ich finde es wirklich eine schöne Geschichte.
Nein, ich glaube, wir sind jetzt einen Schritt weiter als Mannschaft, dass wir uns nicht mehr zu fest daraus bringen lassen. Wir sind ein bisschen gefestigert. Gehen mit gutem Selbstvertrauen jetzt in die Spiele rein. Und ich kann dir nicht sagen, ob es lange oder ob es nicht lange. Ich kann dir auch sagen, dass wir alles unternehmen, dass wir performen können. Ich gehe davon aus, dass wir dann auch die Resultate erzielen können, damit wir zumindest in die Pre-Playoffs kommen. Und wie du sagst, es ist sogar noch offen, einen Schritt nach vorne zu machen. Aber jetzt mal eins nach dem anderen. Jetzt kommt der erste Match, da werden wir Gas geben. Und dann kommt der zweite Match.
Gut. Tipptopp.
Aha.
Tino, hast du noch etwas auf der
Kopf? Ja, ich habe noch eine Frage, die ich dir muss stellen, weil ein Kollege von mir nimmt das Wunder. Und dann haben wir gesagt, stell dem Thierry doch die Frage, wenn jetzt irgendwie... Das ist ein Szenario, das nicht gerade realistisch ist, aber nehmen wir an, dein Vertrag würde auslaufen, du hast zwei Möglichkeiten. ZSL1 übernehmen oder die Schweizer Nazi. Mhm. Was würdest du denn machen? Joker
gibt es nicht. Dann würde ich zuerst mal ein Glas Wein trinken, wenn man zwei sehr gute Optionen hat. Und nach dem Glas würde ich dann entscheiden, was ich machen würde.
Und was würdest du denn sagen?
Ich weiss es nicht.
Ich frage mal anders. Ist Schweizer Nazi-Trainer sein irgendwie so ultimatives Ziel oder bist du zufrieden mit dem, was du hast im Moment, weil Club-Trainer sein vielleicht etwas anderes ist, aber auch etwas Erfüllenderes ist?
Also ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich habe. Das ist
fantastisch, die Möglichkeit zu haben, die wir haben in unserem kleinen Dorf. Nazi war ein grosser Teil von meinem Leben. Ich durfte Olympische Spiele machen, viel Weltmeisterschaft. Und das habe ich immer extrem cool gefunden, den internationalen Touch mit den anderen Nationen in grossen Städten in Europa, manchmal auch in Nordamerika unterwegs. Das habe ich lässig gefunden. Und ja, wenn es diese Möglichkeit mal könnte geben, wär das natürlich eine coole Challenge. Und ja, wer weiß, aber das ist jetzt nicht etwas, wo man drauf kann hinschaffen. Ich glaube, wenn man einen guten Job als Clubtrainer kann machen, dann bringt es einem vielleicht irgendwann auch mal in den Kandidatenkreis hinein.
Mhm. Ist aber etwas ganz anderes, oder? Also dann hast du ein Turnier im Jahr, relativ, sag jetzt mal, mehr Freizeit, als du jetzt hast.
Also ich habe ja das Leben schon ein bisschen gehabt, als ich beim Verband war, mit dem einen Turnier an Weihnachten oder im April. Das ist dann leider ein kurzes Turnier bei der U20 und bei der U18. Das ist sicher spannender, bei der A-Nazi, wo man ein bisschen mehr Spiel hat. Ich habe das aber auch cool gefunden, mir hat das gefallen. Also okay. Es wäre für mich nicht etwas, was ich ausschliessen würde.
Aber zum Beispiel so etwas wie ja, der Schweizer Trainer, den alle im Sinn haben, wenn sie von Schweizer Trainer reden, dran, der Gurto, 20 Jahre in Davos. Könntest du dir so etwas vorstellen, in lang nach 20 Jahren zu bleiben?
Schwierig. ja, also ich habe grossen Respekt vor jemandem, der das so lange machen kann. Ich persönlich habe das Gefühl, irgendwann lutscht es dann ein bisschen ab. Und irgendwann braucht die Mannschaft auch mal eine neue Stimme. Wir sind jetzt 3 Jahre, jetzt gehen wir dann nächstes Jahr ins 4. Dann kommt dann vielleicht noch das 5. Und dann muss vielleicht auch für die ganze Organisation braucht es dann vielleicht auch mal eine neue Crew, die wieder neue Inputs kann bringen. Ich glaube, 20 Jahre ist nicht realistisch und auch zu lang.
Ja, okay.
Aber es wäre sicher ein super Leistungsnachweis, wenn bis 27, 5 Jahre hättest du machen können. Wenn du so verrückte Fragen stellst, dann stelle ich halt auch noch eine verrückte Frage. Oder? Das passt zu diesen Tagen. Die Schweizer Skijungs haben mich recht begeistert, haben ihre Mähne abgeschnitten, ihre Haare abgeschnitten. Jetzt frage ich mich, was passiert im Emmental, wenn man wieder mal grün ist auf der Tabelle? Hat man da ähnlich verrückte Ideen? Ich mag mich noch erinnern, wo lange nach Playoff gekommen ist, haben sie grüne Libri mal gemacht, weil eben grün auf der Tabelle für die Playoff. Ist da irgendetwas Verrücktes schon im Gang? Wenn wir die Playoff-Qualifikation schaffen, dass wir auch die Haare wieder abrasieren. Aber würdest du das machen?
Nein.
Das war ehrlich gesagt auch eine ganz seltsame Idee, muss ich sagen.
Also, ich habe es lustig gefunden, aber schon. Es hat seltsam ausgesehen. Ja. Ja, und ich weiss nicht, ob sie das bereuen jetzt alle.
ich weiss nicht, ob das... Eins nach dem anderen. Also, zuerst sollen wir mal leisten, nachher kann man dann schauen, was wir machen. Also sonst kommt es nicht gut.
Also letztes Mal haben sie die Stadt grün angemalt. Ich kann mich erinnern, das war alles grün. Überall Plakate, Wände angestrichen, Lampion, Ballon, überall.
Das stimmt doch, glaub, das ist mir auch ein Beitrag im Kopf.
Ich glaube, 4 Matches gegen die SCB, kein Stich, so eine Euphorie gehabt und Emotionen, dass nachher auf dem Eis eigentlich nicht mehr viel übrig geblieben ist. Aber ja, das war ja eine andere Zeit gewesen, das darf man nicht vergessen. Aber gut, wir wünschen viel Glück und Erfolg vor allem. Danke vielmals, dass du da warst, Thierry. Es war spannend.
Sehr gerne. Danke vielmals.
Und wie gesagt, schalten ein, hören zu, abonnieren uns, Nachrichten negativer Art, raffi.walser@ weiss ich was.
Das sagen wir jetzt nicht. Ich
bin dann nicht zuständig für diese Sache. Nein, ist gut, wir hören uns nächstes Mal wieder und danke fürs Zuhören. Danke dir, Thierry, fürs Dasein. Guten Abend.